Tja, als ich dieses Bild hier zum ersten Mal sah, da musste ich echt schmunzeln und sagte, wow, es ist wirklich wahr. Ein Bild sagt doch mehr als 1000 Worte, oder? Und das haben wir eben gerade mehr als anschaulich unterstrichen bekommen, wie das denn so ist mit diesem, ja, Weglaufen, Schweigen, nicht hingucken. Ihr habt selber mitgekriegt. Verantwortung übernehmen. Das heißt also genau das Gegenteil. Ich drücke die Augen nicht zu. Ich schaue nicht weg. Ich stehe jetzt für den oder die da ein. Ich halte den Kopf hin. Aber da ist sie schon, die Angst. Was macht der jetzt, die jetzt mit mir, wenn ich mich da einmische? Und so weiter. Verantwortung? Ich? Nein, danke. Das sagt man vielleicht nicht. Aber wie viele leben das? Und wie oft lebe ich selber? Das stimmt mich nachdenklich. Denn Verantwortung übernehmen, das bedeutet im Grunde genommen, hey, dem kann ich vertrauen. Wenn sich jetzt einer für jemand hier eingesetzt hätte, hätte das bedeutet, wow, dem vertraue ich. Sofort, eindeutig. Denn wer Verantwortung übernimmt, dem vertraue ich. Übrigens, Verantwortung übernehmen, das gelingt ja auch dann, wenn etwas nicht gelungen ist. Ich denke zum Beispiel an die ehemalige Ratsvorsitzende der EKD in Deutschland, Margot Käßmann. Man hatte sie überführt, dass sie mit erhöhtem Blutspiegel im Auto, im Blut Auto gefahren ist. Und, ah ja, okay, ich merke schon, ihr habt es geblickt und darum geht's. Und es war total stark, wie diese Frau Verantwortung übernommen hat. Und was mich nicht nur gewundert, sondern auch gefreut hat, das ist auch zu sehen, wie sie nachträglich unglaublich viel Respekt, Vertrauen dadurch geerntet hat. Das heißt also, Verantwortung übernehmen heißt nicht, ich muss immer alles richtig machen. Dann dürfte ich jetzt heute Morgen hier auch nicht stehen. Jetzt bin ich schon so ein alter Knochen und habe gestern wieder so einen typischen Anfängerfehler eines Fahrradfahrers gemacht. Ich wusste es noch 2 Sekunden vorher, jetzt fällst du. Und habe natürlich nicht gebremst, wobei das die letzte Chance gewesen wäre und habe mich sowas von auf die Schnauze gelegt. Ja, ich spüre meine Schultern, bin so dankbar, dass sie nicht gebrochen ist oder das Schlüsselbein, aber hat nicht viel gefehlt. Also, was ich sagen will, Gott sei Dank heißt Verantwortung übernehmen nicht, ich muss alles richtig machen, sondern ich darf auch Fehler machen, selbst nach so vielen Jahren, wo man schon Fahrrad fährt. Verantwortung übernehmen heißt aber, ich stelle mich dazu und ich sage, hey, das war jetzt Mist. Oder, boah, warum habe ich da geschwiegen? Hey, ich hätte doch was sagen können. Hätte doch nur den Mund aufmachen können. Mehr als uns bewusst ist, tragen wir Verantwortung. Als erstes sicherlich für uns selber, aber auch für die Menschen, mit denen wir zusammen leben. Vielleicht, ja, die Familie, die Kinder, die Frau, Kollegen, Nachbarn, Eltern, Geschwister, Freunde, sogar mein Volk. Ich bin Verantwortungsträger. Du musst nicht Politiker sein. Jeder von uns ist Verantwortungsträger. Und dafür möchte ich gerne heute im Gottesdienst werben. Weil Gott uns hier und da manchmal besonders sogar herausfordert, Verantwortung übernehmen. Ich möchte von einer Person erzählen, der es genau so ging, dass sie das erst gar nicht so blickte, was Gott mit ihr vorhat. Eine Person, die eine Frau, die man vielleicht nicht gleich mit Verantwortung in Verbindung bringen würde, aber genau das macht sie so interessant. Hat einen schönen Namen, Esther. Und es beginnt wie in einem Märchen. Es war einmal ein mächtiges Weltreich. Das existierte etwa so 500 Jahre vor Christus, also vor 2500 Jahren. Dieses Weltreich erstreckte sich vom heutigen Libyen bis nach Indien und man nannte es das persische Weltreich. König war ein Mann mit Namen Asferos. Ich nenne ihn aber mit seinem griechischen Namen Xerxes. 127 Provinzen standen unter seiner Herrschaft und seine Hauptstadt war Susa, überaus prächtig. Xerxes liebte Partys. Man könnte das ganze Buch Esther nach Partys gliedern. Was da gefeiert wird, Wahnsinn. Xerxes war, wie das bei damaligen Herrschern besonders der Fall war, brutal. Wenn jemand unaufgefordert in den inneren Bereich seines Palastes kam, nahm er sein Zepter, Und wenn er auf ihn zeigte, hat er Glück gehabt. Dann durfte er weiterleben. Wenn er aber nicht auf ihn zeigte, wie gesagt, wenn er unaufgefordert kam, dann war es schon um ihn geschehen. Stell dir das mal vor, da kommt jemand in dein Büro und stört dich und du nimmst den Kugelschreiber. Nein, lassen wir das. Zurück zu Xerxes. Er war total ich-verliebt. Ein Partylöwe mit brutalen Zügen. Sein Ende war unrühmlich, denn einer seiner Befehlshaber seiner Garde hat ihn dann umgebracht. Aber das war nach den Ereignissen, von denen ich hier erzählen will. Der erste Teil der Geschichte beginnt wieder mal mit einer Party, die Xerxes gab. 180 Tage, könnt ihr euch das vorstellen? 180 Tage feierte der mit der Schickeria seines Landes. Da wurde maßlos gegessen und gesoffen. Zwischendurch veranstaltete er Paraden, um den ganzen Reichtum seines Reiches zu präsentieren. Am Ende gab es sogar noch ein 7-tägiges Volksfest. Danach wurde es offenbar langweilig, denn jetzt befahl Xerxes, man solle doch seiner Frau mitteilen, der König wünsche, dass sie sich auf dem Fest zeige. Na, ratet mal, warum? Weil sie so intelligent war? Weil sie... Punkt, Punkt, Punkt. Tja, wohl kaum. Schönheit war gefragt. Nackte Haut und toller Schmuck. Und jetzt kommt die Geschichte etwas in Stocken. Denn Vashti war sich ungefähr folgende Dinge bewusst. Ich soll mich zeigen, nachdem die 7 Tage lang Krombacher gesoffen haben. Da soll ich hin? Auf keinen Fall. Und man muss sich echt verneigen vor dieser Vashti. Sie beugt sich nicht, sie kompromittiert ihre Würde nicht. Sie verliert ihre Selbstachtung nicht. Sie lässt sich nicht von lüsternen Blicken begaffen. Sie ehrt das Ebenbild Gottes in sich. Respekt vor dieser Vashti. Sie lässt also dem König mitteilen, danke für die Einladung, aber ich komme nicht. Und sie wusste, was sie tat. Erhobenen Hauptes, naiv war sie nicht. Kurz gesagt, sie musste die Koffer packen und wurde verbannt. Alle Männer am Hof waren nervös. Das Flüstern ging um. Sie kommt nicht. Was? Sie kommt nicht? Nein, sie kommt nicht. Wo kommen wir denn dahin, wenn sie nicht kommt? Wenn das unsere Frauen hören? Kein Wunder, dass der König so handeln musste. Vashti verschwindet aus der Geschichte und Xerxes hat keine Königin mehr. Frauen hatte er genug im Harem, aber keine Königin. Und damit kommen wir zum zweiten Teil der Geschichte. Die Ratgeber wissen, wie sie Xerxes lenken müssen. Was ist die Lösung des Königinnenproblem? Ganz einfach, Germans Next Topmodel. Eine Miss Persienwahl. Aus jeder Provinz soll das schönste Mädchen in den Palast gebracht werden. Und wir erinnern uns, es waren 127 Provinzen. Die Mädels kamen in den Palast. Und jeden Abend sollte dem König, vornehm ausgedrückt, eines der Mädchen zugeführt werden, bis er seine Favoritin gefunden hatte. Und jetzt kommt Esther ins Spiel. Sie heißt eigentlich Hadassah. Das war ihr jüdischer Name. Sie wird so vielleicht 15, 16 Jahre alt gewesen sein. Ein einfaches Mädchen, aber bildschön. Noch etwas ist von Hadassah zu erzählen. Sie war zwar äußerlich total schön, aber innerlich eigentlich verwundet. Da waren Narben. Wir wissen nicht warum, aber wir wissen, sie hatte keinen Vater und keine Mutter mehr. Ihr Vetter Mordechai hatte sie aufgenommen und wie seine eigene Tochter großgezogen. Also ein schönes, einfaches Mädchen mit einer harten Geschichte. Das ist Hadassah. Hadassah wird in den königlichen Harem gebracht und Mordechai macht sich natürlich Sorgen. Benimm dich. Sag ja nicht, dass du Jüdin bist. Sprich Persisch. Und so weiter und so weiter. Dann geht's vielleicht gut und es ging gut. Sie wird tatsächlich in den königlichen Schönheitssalon gebracht und richtig aufgebrezelt. Baden, den Körper mit Öl und Creme pflegen, Parfüm aufliegen, Haare machen, Maniküre, dezent schminken und ihr wisst ja, das kann dauern. Ich könnte ja mal fragen, wer von euch hat sich schon mal länger für ein Date Zeit genommen, sich aufzubrezeln als 15 Minuten? Okay, ihr braucht euch nicht melden. Ein Mann meldet sich, auch gut. Wer von euch hat schon mal länger gebraucht als eine Stunde? Oder vielleicht schon mal länger, als das Date selber gedauert hat? Und wer von euch hatte vielleicht mehr Spaß beim Schönmachen als beim Date selber? Man kann sich es gar nicht vorstellen. Esther wird ein ganzes Jahr durch das Schönheitsprogramm geführt. Ein ganzes Jahr. Keine Frage, sie sah traumhaft aus nach diesem Jahr. Und als sie dann zu Xerxes gebracht wird, ist der nicht nur hin und weg, sondern den zerlegt's. Esther wird Königin. Das Waisenkind, das jüdische Waisenkind, wird Königin von Persien aus 1001 Nacht. Sie ist vollständig assimiliert in diesem persischen Reich, jetzt eine wohlhabende persische Frau. Eigentlich könnte diese hier Geschichte oder dieses Märchen, was keines ist, wirklich passiert, ja hier zu Ende sein. Und sie lebte fortan glücklich und in Freuden ihr ganzes Leben lang. Aber nein, 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 ich komme zum dritten Teil. Da gab es ein Problem und das hatte einen Namen, Haman. Haman ist sozusagen unser Profaller, also unser Kanzleramtsminister. Ein mächtiger Mann. Und der hat noch ein größeres Ego als sein Chef. Als der nämlich Stabschef wurde, befahl er, jeder Mann müsse sich so tief vor ihm verbeugen, als wäre er selber Gott. Alle fürchteten diesen mächtigen Haman und verbeugten sich natürlich tief, außer einem. Na, ratet mal, wer das war. Genau, Mordechai, der Stiefvater von Esther. Mordechai, der Mann Gottes, verbeugt sich nicht vor Menschen wie vor einem Gott. Einer mit Integrität, mit Selbstachtung wie Vashti. Haman ist tief getroffen, überhaupt nicht souverän. Er ist so tief beleidigt und gekränkt, sein Hass geht so weit, dass er sich eine Lizenz zum Völkermord besorgt. Schon damals. Er verspricht dem König reiche Beute aus den Häusern der toten Juden. Und unglaublich, er schafft's. Er kommt mit dieser Genehmigung durch. Nicht nur Mordechai soll also gestraft werden, sondern jeder Jude und jede Jüdin. Überall im weiten persischen Reich. Und zwar am 13. des letzten Monats soll's losgehen. Esther weiß von dem allen nichts. Sie sitzt im Palast, ihr geht's gut, sie hat keine Ahnung. Aber Mordechai weiß, was zu tun ist. Er legt seine Kleidung ab, bewirft sich mit Dreck, geht in Sack und Asche und demonstriert vor dem königlichen Palast gegen das Unrecht. Er übernimmt Verantwortung. Esther sieht bei einem Spaziergang eine abgerissene Gestalt vor dem Palast und beim dritten Hingucken merkt sie, das ist ja Mordechai. Sie erschrickt zutiefst. Der sieht alles andere nur nicht mehr menschlich aus. Sie befiehlt, dass man ihm frische Kleider bringt und sich um ihn kümmert, aber der lehnt natürlich ab. Er lässt sich nicht zur Ruhe bringen. So ist das. Manchmal, wenn man das hier wirklich übernimmt, dann muss man den Mund aufmachen. Dann muss man sagen, Schluss damit, so geht das nicht. Das Unrecht schreit zum Himmel. Stopp, was hier geschieht, da mache ich nicht mit. Da muss sich doch einer drum kümmern, um verwahrloste Kinder, verschleppte Frauen, Familien, die den Boden unter den Füßen verlieren. Stopp, das heißt Verantwortung übernehmen. Mordechai lässt sich nicht beruhigen, er lässt sich keine frischen Kleider anziehen. Und jetzt kommt es langsam zum Höhepunkt zu diesem Gespräch, das alles klärt. Das Interessante in dieser Geschichte ist, nirgendwo im Buch Esther taucht das Wort Gott auf. Nicht einmal. Aber zwischen den Zeilen ist er am Werk, zum Beispiel in einem Mordechai. Gott lässt sich die Fäden nicht aus der Hand nehmen. Und dieser Mordechai führt jetzt ein Gespräch mit Esther, immer durch einen Boten, der hin und her läuft. Und in diesem Gespräch wird Tacheles geredet. Und weil Esther eben nicht sieht, was da los ist, klärt Mordechai sie auf. Du musst mit dem König reden. Und du musst für das Reich der Juden jetzt eintreten. Du musst das jetzt tun. Und nur noch du kannst ihn jetzt stoppen. Esther erschreckt. Wie was? Ich? Wie bitte? Ich? Wer bin ich? Ich bin noch völlig überfordert. Ich habe keine Ahnung. Kennt ihr das? Vielleicht kennst du es besser, als dir es lieb ist. Es geht gar nicht um das, was du kannst. Es geht vielleicht um eine bestimmte Situation und zu einer bestimmten Zeit, wo Gott wirklich will, dass du Verantwortung übernimmst. Esther lässt Mordechai sagen, hey, weißt du, was das heißt? Meine Aktien, die stehen total schlecht. Der hat mich 30 Tage nicht mehr gerufen. Ich bringe mich in Lebensgefahr. Das überlebe ich nicht. Was meint ihr? Was hätten wir jetzt an Mordechais Stelle gesagt? Vielleicht, okay, Esther, ich sehe ja ein. Vielleicht doch ein bisschen zu viel verlangt. Aber versteh doch, ich muss es versuchen. Nein, er bleibt bei seiner Verantwortung. Er lässt nicht locker, der Mordechai, und sagt, glaub nicht, dass du als einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, und was Schweigen bedeutet, haben wir sehr anschaulich gerade eben gesehen. Wenn du schweigst, wird Gott den Juden von anderer Stellung Befreiung und Rettung zuteil werden lassen. Du und deine Verwandten werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für diese Situation Königin geworden bist? Daraufhin ließ Esther Mordechai antworten, okay, geh, sammel alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet für mich. 3 Tage und 3 Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen werden genau dasselbe tun. Und nach dieser Vorbereitung werde ich zum König gehen, obwohl ich gegen das Gesetz verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Wow, was da denn passiert? Eine völlige Wendung, unglaublich. Sowohl bei Mordechai als bei Esther. Mordechai, der ihr früher geraten hatte, sich anzupassen, unauffällig zu sein, der sagt, hey, du musst aufstehen, Zivilcourage zeigen. Du musst dein Leben in die Waagschale werfen. Hör mal, jetzt geht's nicht mehr um deine Sicherheit und dein Glück. Und bei Esther? Esther lässt sich doch was sagen. Eine unglaublich mutige Frau. Sie lässt sich was sagen. Da ist so ein heiliger Trotz ganz plötzlich. Da darf Gott in ihrem Herzen wirken. Sie sieht nicht mehr auf sich, sie sieht plötzlich mehr. Esther hört und sie lässt sich sagen, steh auf, mach den Mund auf und jetzt sag, was zu sagen ist. Esther, wenn nicht, überleg mal, was dann passiert. Und ich finde das eine ganz großartige Stelle, die hier steht. Vielleicht denken wir, naja, dann geht die Welt unter, dann ist es aus, vorbei. Aber der Mordechai sagt was anderes. Wenn du nicht aufstehst und den Mund aufmachst, dann kommt die Rettung von woanders her. Wisst ihr, was das heißt? Wow, das heißt, das Reich Gottes hängt nicht an dir und mir. Gott kommt trotzdem zu seinem Ziel. Wenn alles aus und vorbei ist, dann lässt er sogar einen aus dem Grab aufstehen. Und deswegen finde ich das total toll. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Da hat auch jemand Verantwortung übernommen. Für dich, für mich. Und er übernimmt Verantwortung für jeden, der sagt, das war nicht gut, was ich gemacht habe. Für den übernimmt er Verantwortung. Gott lässt seine Sache nicht auffliegen in dieser Welt, wo Menschen versagen. Nein, Gott hat einen Plan. Gott behält das Zepter in der Hand, auch wenn wir das nicht immer sehen. Anders als wir denken, lenkt Gott und beeinflusst Gott die Geschichte. Esther, du siehst es nicht. Wenn du nichts tust, war dein ganzer Weg vergeblich. Wenn du nichts tust, dann geht es dir trotzdem an den Kragen und mir auch und unserer Familie. Esther, überleg, vielleicht bist du nur deshalb Königin geworden. Jetzt ist deine Stunde. Winston Churchill soll mal was ganz Tolles gesagt haben. Für jeden kommt die Stunde, in der ihm auf die Schulter getippt wird und er bekommt die Chance, etwas Besonderes zu tun, das nur er tun kann. Wenn er es dann tut, werden das die besten Momente seines Lebens sein. Winston Churchill hat nicht nur so geredet. Er war so einer, der den Mut hatte, zu seiner Zeit aufzustehen. Und ich möchte uns aufrufen, verpasst diesen Moment nicht. Du kannst, auch wenn du es nicht für möglich hältst, mit Gottes Hilfe Teil von etwas ganz besonders Großem werden. Du kannst mit Gottes Beistand dem Bösen widerstehen. Du kannst Leben retten. Entscheide dich. Entscheide dich. Corrie ten Boom war so eine Frau. Die hatte eigentlich auch ganz viel Angst. Aber in ihrer Geschichte war es so, dass man Juden aufnahm. Ihr Vater hat sie aufgenommen. Von Corrie ten Boom stammt dieser Satz, Mut ist Angst, die gebetet hat. Finde ich total cool. Sie hatte Angst, aber sie blieb nicht bei ihrer Angst. Sie ging zu dem da. Und ließ ihre Angst in Mut verwandeln. Und so entscheidet sich Esther. Sie tut was mit Gott. Sie fastet, sie betet, sie entscheidet. Und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Was für ein Satz. Unglaublich. Unser Glaube, glaube ich, braucht diesen heiligen Trotz. Besonders in widrigen Momenten. Und den kann Gott dir schenken. Das wünsche ich dir. Jesus sagt mal, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert's. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Esther ist tatsächlich plötzlich bereit, alles in die Waagschale zu werfen. Alles zu gewinnen oder alles zu verlieren. Was für ein Mut, was für ein Herz, das da gebetet hat. Unser Glaube, glaube ich, braucht die Krisen, damit wir unsere Berufung finden. Nochmal, ist mir ein ganz wichtiger Satz. Unser Glaube braucht die Krisen, damit du deine Berufung findest. Gerade dann, wenn es dunkel ist, da entscheidet sich's. Die Geschichte ist schnell zu Ende erzählt. Esther wagt es, bei einer weiteren Party den König zu bitten, dem Treiben Hamas ein Ende zu setzen. Und siehe da, es geschieht. Haman hängt am Ende an dem Galgen, der für Mordechai bereitstand. Und Mordechai wird neuer Kanzleramtschef. Das heißt sogar im Buch Esther am Schluss, dass sich viele im Persischen Reich für den Glauben an den lebendigen Gott Israels entschieden, weil sie so beeindruckt waren von Esther und Mordechai. Zwei Menschen, die Gott gebrauchen durfte, die Verantwortung nahm und das Schicksal ihres Volkes, ja, wenden durften. Die Juden feiern dies alles bis heute mit dem sogenannten Purimfest, mit Geschenken und Kuchen und Lesungen aus dem Buch Esther. Und immer wenn der Name Hamans fällt, dann wird ganz viel Lärm gemacht. Vielleicht geht es uns manchmal wie Esther. Vielleicht verstehen wir Gottes Führung auch nicht. Warum das? Warum Vater und Mutter verloren? Aber dann sind plötzlich Zeit und Ort da, und wir sind im Grunde genommen in einer Position, in einer Möglichkeit, wirklich etwas zu tun. Vielleicht tippt Gott dir dann auch auf die Schulter und sagt so, und jetzt mach den Mund auf. Jetzt streck die Hand aus. Jetzt stell dich zur Verfügung. Bring dich ein. Wirf dein Leben in die Waagschale. Nein, es ist kein Zufall, dass du da bist, wo du bist. Es muss nicht gleich so dramatisch sein wie bei Esther. Vielleicht ist es nur ein Nachbar, der nicht klarkommt, aber der dich braucht. Vielleicht ist es nur ein Kranker, dem das ungemein hilft, wenn du sagst, und ich bete für dich, ich tritt für dich vor Gott ein. Vielleicht ist es ein Konflikt, wo du ganz mutig sagst, was dir wirklich am Herzen ist. Vielleicht ist das die Stunde, von der Churchill sagte, für jeden kommt die Stunde, in der ihm auf die Schulter getippt wird und er bekommt die Chance, etwas Besonderes zu tun, das nur er oder sie tun kann. Wenn er es dann tut, werden das die besten Momente seines Lebens sein. Ich wünsche dir, dass du sie, ich wünsche mir, dass wir diese Momente nicht verpassen. Lasst uns bitte nicht weglaufen, sondern lasst uns wie Esther beten, dass Gott Angst in Mut verwandeln kann und damit wir tun, was Gott auch durch dich und durch mich getan haben möchte. Amen. Ich möchte beten. Guter Gott, auch wir sind ängstliche Menschen. Ich danke dir, dass du aber jeden von uns herausforderst in seiner Situation. Ich danke dir, dass du größer bist als das alles, was uns manchmal vielleicht auch überfordern will. Ich bitte dich, dass wir hellwach sind und dass wir uns wie Esther gebrauchen lassen. Für dich, für unseren Mitmenschen, für unseren Nächsten einzustehen. Christian hat es schon gesagt, wir wollen heute ganz besonders für die bitten, die den Mut haben, sich dennoch zu dir zu bekennen, obwohl sie verfolgt werden, obwohl es ihnen an den Kragen geht. Bitte steh deinen Christen ganz besonders in Syrien und in Vietnam bei. Wir bitten dich das im Jesu Namen. Und wo du möchtest, dass wir für jemand anders einstehen, ihn sehen, achten, wertschätzen, ihn ehren, da gib uns Mut und Kraft, dass wir nicht so tun, wie wir es gesehen haben, als wenn da nichts passiert. Bitte hilf uns. Jesus, wir beten dich an. Du bist ein Gott, der uns total liebt, dem wir nicht gleichgültig sind. Danke für alle Verantwortung, die du für uns übernimmst und die du uns hilfst zu tragen, auch da, wo wir versagt haben. Dich beten wir an. Und dazu möchte ich jetzt einladen zum Schluss und bitten, aufzustehen. Und wer möchte, den lade ich ein, das Vaterunser mitzubeten.